Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 462.
Kulturradio vom RBB. Es ist 9 Uhr. Die Nachrichten.
Mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Zurzeit haben wir in Berlin-Hakenfelde 20 und in Treptow 22 Grad, in Wiesenburg im Fläming 18 und in Lübbenau im Spreewald 21 Grad. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf maximal 24 bis 28 Grad. Morgen meist sonnig und trocken, 28 bis 32 Grad. Auch am Dienstag überwiegend sonnig bei rund 36 Grad. Die Zeit 9.04 Uhr.
Kulturradio vom RBB. Gott und die Welt.
Es ist in der Tat schwierig, darüber zu reden, weil der Suizid über viele Jahrhunderte lang ein Tabu war und es natürlich auch in der Gegenwart immer noch ist.
Also am Anfang ist es wirklich schwer. Ich glaube, wenn ich alleine gewesen wäre, hätte ich es auch, glaube ich, gar nicht geschafft.
Ich wollte mich verstecken. Ich habe sogar überlegt, ob ich hinterhergehe.
Tabuthema Suizid. Eine Sendung von Dorothea Brummerloh.
Man spricht verklausuliert vom Hand an sich legen, seinem Leben ein Ende setzen. In Österreich, der Heimat Machos, sagt man, die sich heimdrehen.
Das ist also eine terminologische Schwierigkeit, die gleichzeitig auf eine inhaltliche Problematik verweist, nämlich auf Jahrhunderte der Skepsis, der Vorsicht im Umgang mit dem Suizid. Es galt eben jahrhundertelang als eine Sünde, als eine Schwere, womöglich gar besonders schwere Sünde, eben weil sie eben auch das Seelenheil des Sünders verwirke.
Diese Todsünde spiegelt sich schon im Ausdruck Selbstmord wider, der auf Martin Luther zurückzuführen ist. Die christliche Tradition verurteilt den Suizid, weil der Mensch eine hohe Verantwortung für sein Leben trägt, erklärt Johannes Brandl, katholischer Moraltheologe.
Das Leben ist kostbar, ist ein Geschenk, das du als Mensch empfangen hast und zeigt ja, dass du wertvoll bist, dass du berufen bist, in dieser Welt zu leben, etwas zu bewirken, für andere da zu sein. Also, dass man von Mord spricht, ist unangemessen.
In der kirchlichen Meinung war der Suizid jahrhundertelang geächtet. Dabei findet man in der Bibel keine eindeutige Verurteilung des Suizids, auch keine explizit negative Wertung. Die Evangelisten berichten vom Tod durch eigene Hand, unter anderem von solchen Personen, die schweres Unrecht begangen haben, nennen aber auch positive Gestalten, die sich selbst getötet haben. Simson beispielsweise, der im Hebräerbrief als Glaubensheld in Erinnerung gerufen wird. Durchgesetzt hat sich in der Folgezeit allerdings die Position Augustinus. Im 4. Jahrhundert lebend bezog er das Gebot »Du sollst nicht töten« auch auf die Suizidenten.
Das ist lange Zeit tatsächlich in der Theologie so tradiert worden und auch mit wirklich schlimmen Konsequenzen, die bis dahin gingen, dass zum Beispiel Personen, die sich selbst getötet hatten, nicht ein kirchliches Begräbnis bekommen haben, nicht auf dem kirchlichen Friedhof bestattet werden konnten.
Noch im 18. und 19. Jahrhundert war es Rechtspraxis, dass diejenigen, die einen Suizidversuch überlebt hatten, bestraft wurden. In einigen Ländern hielt sich die Strafandrohung bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, in Großbritannien bis 1961, in Israel sogar noch bis 1966. Und erst seit 1983 sind die katholischen Priester verpflichtet, Suizidopfer christlich zu beerdigen. Eltern, Geschwister, Ehepartner berichten immer wieder von einer sozialen Isolation nach dem auch für sie Unfassbaren, erklärt David Althaus, Psychologe und Psychotherapeut.
Es ist ganz selten so, dass ein Mensch, der einen anderen Menschen durch Suizid verloren hat, auf jemanden trifft, der wirklich ganz offen und ehrlich nachfragt, erzähl mir, was ist dir eigentlich geschehen und wie geht's dir jetzt? Die Menschen draußen haben oft einfach nicht den Mut, die Fragen zu stellen.
Durch Selbsttötung sterben mehr Menschen als durch Verkehrsunfälle, Mord, Gewaltverbrechen, illegale Drogen und AIDS. 2015 waren es 10.080, dreimal so viele wie Verkehrstote. Hinter diesen nüchternen Zahlen stecken allerdings nicht nur die Toten und ihr Schicksal, sondern auch ihre Familien, so wie das Ehepaar Becker.
Was ist das da?
Die Eltern des 24-jährigen Christian sitzen am Küchentisch.
Neva.
Suchen nach einem Lied der Gruppe Rammstein.
Mach mal das erste Lied. Ist das das erste?
Keine Ahnung.
Warum gerade dieses Lied, wird beim Hören sofort klar.
Ja, das ist es.
Warum kann man nicht lauter machen?
So.
Das ist eins von seinen Lieblingsliedern. Und die Musik durfte man dann auch zu seiner Beerdigungsfeier in der Kirche mit abspielen.
Wenn ein Mensch sich das Leben nimmt, ist es meist nicht seine freie Entscheidung, sondern das tragische Ende einer langen Leidensgeschichte. Zugleich aber werden die Hinterbliebenen vor den Kopf gestoßen, ist es doch eine Absage an eine gemeinsame Zukunft. Eltern, Geschwister, Ehepartner, aber auch Freunde, Nachbarn, Kollegen geraten unvorbereitet in eine Situation, die sie zutiefst verstört und ratlos zurücklässt.
Ich persönlich glaube, dass Eltern bestimmte Pflichten haben. Und eine Pflicht ist es halt, die Kinder auch gesund zu halten. Wenn ein Kind ein Problem hat, wenn es Zahnschmerzen hat, dann geht man zum Zahnarzt. Wenn es Bauchschmerzen hat, dann geht man zum Allgemeinmediziner. Und das ist unsere Aufgabe als Eltern. Das verschiebt sich auch nicht, wenn Kinder erwachsen werden, sondern bleiben wir Kinder. Und wenn dann ein Kind vor einem stirbt auf so eine Art und Weise, dann ist natürlich der erste Gedanke, warum.
Einen geliebten Menschen zu verlieren, ist sowieso schon eine unglaublich schwere Erfahrung. Einen Menschen dadurch zu verlieren, dass er durch eigene Hand stirbt, ist nochmal ein ganz besonderes Trauma, weil hier immer der Aspekt mitschwingt, der Schuld.
Am häufigsten lautet die Erklärung Depression. Aber die Frage nach dem Warum lässt sich nicht so einfach beantworten, sagt Thomas Machow.
Ja, es gibt ganz viele Gründe für Suizide und natürlich ist die Auskunft Depression deshalb auch eine manchmal unzulässige Vereinfachung, wenn man es entweder nicht genau weiß oder auch nicht zu genau zu sagen wagt. Dann kommt halt immer wieder dieses Schlüsselwort ins Spiel. Man hat auch noch Sorge, über den Suizid zu reden, weil das Gerücht einem im Hinterkopf Beschwerden verursacht, dass der Suizid oder der Diskurs über den Suizid auch Nachahmungssuizide zur Folge haben kann.
Wir kennen den sogenannten Werther-Effekt, der auf Goethe zurückgeht. Er hat ein Buch publiziert, Die Leiden des jungen Werther, wo ein junger Mann sich das Leben nimmt. Und man hat damals festgestellt, dass nach der Veröffentlichung dieses Buchs von Goethe sehr viele Menschen das nachgemacht haben, also auf gleiche Art und Weise, in gleicher Kleidung sogar, wie dieser Mann im Buch beschrieben wurde, sich das Leben genommen haben.
Den Tod des eigenen Kindes anzunehmen, zu akzeptieren, ist eine Last, die viele Betroffene zu erdrücken droht. Schon das übersteigt die Grenzen der eigenen Vorstellung. Doch manchen Angehörigen wird noch mehr aufgebürdet. Rechnungen für Gleisreinigung, Nachfragen der Lebensversicherungen, Schadensersatzforderungen.
Ich habe ja 4 Wochen nach ihrem Tod einen Brief erhalten von einem Rechtsanwalt, in dem mir mitgeteilt wurde, dass wenn ein Erbe von meiner Tochter da wäre, dass ich doch dann bitte den Schaden, der der Frau entstanden ist, an ihrem Auto, dass ich den zu bezahlen habe.
Es ist so, dass ich auch dann von der Eisenbahnunfallkasse angeschrieben worden bin, die Kosten für die ärztliche Behandlung, die entstandenen Kosten, was der Lokführer eben durch diesen Unglück erlitten hat, dass sie die Kosten beabsichtigen zu regressieren.
Von 1945 bis 1985, also 40 Jahre lang, gab es in Deutschland 220 bis 240 Suizidtote auf 1 Million Einwohner. Das sind doppelt so viele wie heute. Den Rückgang erklären Psychiater und Psychologen mit einer verbesserten Diagnostik, Therapie und Vorsorge, aber auch damit, dass psychische Erkrankungen heute weniger stigmatisiert werden als noch vor einigen Jahrzehnten. Das Suizidrisiko ist bei jungen Menschen sehr hoch, fällt dann wieder ab und erreicht im Alter einen zweiten Gipfel.
Auf der anderen Seite ist es aber in der Tat so, dass ein Leben, das immer beschwerlicher und dramatischer und schmerzhafter verläuft, auch beendet werden können muss, ohne dass man das moralisch verurteilt.
Immer wieder wird das Recht auf den eigenen Tod diskutiert. Von Philosophen, Politikern, Ärzten, Theologen. 2015 gab es heftige und hitzige Debatten darüber, als es um die Novellierung der Sterbehilfe und den assistierten Suizid ging. Dabei sind solche Diskurse nicht neu. Schon in der Antike gab es sie. Platon, ein griechischer Philosoph, vertrat die Auffassung, wir gehören nicht uns. Und für die Stoiker war ein gutes Leben nicht unbedingt ein langes Leben. Wer unter Krankheit und Schmerzen leide, Armut, Hunger oder die Herrschaft eines Tyrannen ertragen müsse, solle lieber freiwillig aus dem Leben scheiden, lehrten diese Philosophen.
Sie hörten eine Sendung von Dorothea Brummerloh. Es sprach Birgit Paul. Das Manuskript der Sendung können Sie telefonisch bei unserer Serviceredaktion bestellen, aus Berlin oder Potsdam unter 97 993 2171. Oder per E-Mail religion@rbb-online.de. Und zum Nachhören oder Lesen finden Sie die Sendung auch im Internet unter kulturradio.de.
SWR 2 Nachrichten.
Opel muss offenbar rund 100.000 Dieselautos zurückrufen. Das Kraftfahrtbundesamt werde das in Kürze anordnen, teilte das Bundesverkehrsministerium mit, dem das Amt unterstellt ist. Grund für den Rückruf sei eine verbotene Abschalteinrichtung für die Reinigung von Autoabgasen in den Dieselwagen. Am Mittag hat die Polizei in diesem Zusammenhang Geschäftsräume von Opel in Rüsselsheim und Kaiserslautern durchsucht. Der Autobauer selbst bestreitet jedoch, gegen Abgasvorschriften verstoßen zu haben. Die Umlage zur Förderung von Ökostrom in Deutschland sinkt im kommenden Jahr. Das haben die Betreiber der großen Stromkonzerne bekannt gegeben. Die beträgt dann 6,405 Cent pro Kilowattstunde. Die Umlage macht knapp ein Viertel des Strompreises aus. Verbraucherschützer kritisieren, dass die Bürger kaum etwas davon hätten, wenn sie sinke, weil die Strompreise gleichzeitig gestiegen seien. 19.05 Uhr.
SWR 2 Tandem.
Mit Martin Gramlich. Grüße Sie. Unser Gast heute in SWR 2 Tandem heißt Markus Jogost Ratzka. Er kommt aus Rentschen, kleines Städtchen in der Ortenau zwischen Baden-Baden und Offenburg. Er setzt sich seit vielen Jahren aktiv dafür ein, dass sich die Pflege, damit die Situation der Menschen, die gepflegt werden, bessert, aber auch die Situation der Pflegenden. Was heißt gute Pflege für Sie?
Naja, gute Pflege bedeutet, dass ich in meiner Arbeitszeit alles das, was pflegerisch notwendig ist, erledigen kann. Das wäre eigentlich schon mal ein erster Schritt, den ich als gute Pflege bezeichnen würde. Und das ist etwas, wo wir heute weit entfernt davon sind. Ne?
Herr Jogost, mit 17, wenn ich es recht weiß, haben Sie angefangen, die Ausbildung zum Krankenpfleger. Warum haben Sie sich diesen Beruf, diese Ausbildung ausgesucht?
Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwie kam für mich nichts anderes in Frage. Also ich habe mal probiert, ein bisschen im Hotel zu arbeiten, so ein Berufsorientierungspraktikum gemacht. Da habe ich ganz schnell gemerkt, dass das gar nicht meins ist. Und meine Mutter war ja Altenpflegerin. Insofern war mir die Pflege eigentlich schon als Kind bekannt. Und ich finde es auch wichtig, dass es halt auch Menschen gibt, die bereit sind in der Situation, wo das Leben, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, eklig wird, ja, wo es halt weh tut und wo es nicht mehr so schön ist, den Menschen zu stützen und da zu sein einfach. Ja. Also für mich war es ein, ich kann wirklich sagen, es gab eigentlich gar keine andere Wahl.
Wie war das dann praktisch in der Ausbildung? Wie haben Sie die Realität da erlebt?
Ja, das war ja schon zu unseren Zeiten so in den 90ern, dass es einfach sehr knapp war mit dem Personal. Und ich glaube, was mir im Krankenhaus aufgefallen ist, ist einfach das, dass die Beziehungsgestaltung zu den Menschen halt sehr schwer möglich war, weil das einfach sehr kurze Liegezeiten waren. Die wurden ja auch immer kürzer.
Sie sind dann gewechselt nach der Ausbildung von der Krankenpflege zur Altenpflege.
Ich habe das einfach so erlebt, dass mir die Beziehungsgestaltung sehr viel gegeben hat in der Altenpflege. Und das war für mich eigentlich der Grund, warum ich da auch hängen geblieben bin in der Altenpflege, weil einfach zu den Angehörigen, zu den Pflegebedürftigen viel intensiverer Kontakt entsteht.
Das ist ja auch so das Bild ein bisschen vom Krankenhaus, also in Zimmer 17 die Niere und genau. Nicht in Zimmer 17 Herr Meier.
Ja, okay. Ja, also irgendwie ist es ja auch ein bisschen so. Und das ist ja über die Jahre eigentlich noch viel schlimmer geworden, weil man eben mit der Einführung der Fallpauschalen ja eben auch das Tatsächliche sozusagen reingebracht hat, ja, also die Niere oder die Galle oder was weiß ich. Es hat eine bestimmte vorgegebene Liegezeit und dann muss er raus, weil sie zu viel Geld kostet sonst. Der erste Umbruch kam dann eben schon nach 4 Jahren. Ich habe mich mit meiner damaligen Chefin dann selbstständig gemacht, habe eine Unternehmensberatung aufgemacht mit Pflegeheimen und Pflegedienste. Und da habe ich, muss ich wirklich sagen, das waren die 4 lehrreichsten Jahre, weil ich da unglaublich viel gesehen habe. Also ich war bei ganz verschiedenen Trägern, private Träger, Wohlfahrtsträger. Und ja, und dann habe ich mir irgendwann gedacht, das kannst du selber besser. Dann habe ich versucht, Finanzierungskonzepte aufzustellen, ein Konzept aufzustellen, einen Platz zu finden. Ja, und dann 2004 bin ich dann bei der Bank gelandet. Ich glaube, dass ich die schon durch mein Praxiswissen überzeugt habe. Mein Schwerpunkt war ja Qualitätssicherung in Pflegeeinrichtungen und ich habe halt oftmals erlebt, dass diese Qualitätssicherung eigentlich nach dem Motto gelaufen ist, wir erfüllen jetzt das, was das Papier von uns fordert, aber letztlich ohne die eigentliche Frage der Qualitätssicherung zufriedenstellend zu beantworten, nämlich das, was brauchen eigentlich die von uns betreuten Menschen. Und das ist ja eigentlich etwas, was ich bis zum heutigen Tag kritisiere, dass wir unglaublich viele formale Vorgaben haben, in die der Mensch manchmal einfach schlecht reinpasst. Ich habe wirklich versucht zu schauen, was die Menschen brauchen. Beim älteren Menschen ist einfach das Essen elementar. Das ist total wichtig und da ist es einfach abzulehnen, dass man am Lebensmittelbudget sehr stark spart, was ja dann auch dazu führt, dass man eben Kantinenkost hat oder Kost manchmal über Kilometer angefahren wird. Das war eigentlich ein zentraler Aspekt, was ich anders machen wollte.
Ich zitiere mal kurz von der Internetseite. Da steht, die Seniorenhaus Rentchen GmbH betreibt Altenlebeheime. Die bei uns wohnenden Menschen werden nicht auf ihre Pflegebedürftigkeit reduziert. Vielmehr steht bei uns das Leben im Mittelpunkt unserer Bemühungen. Pflegeleistungen laufen hochwertig und qualitätsgesichert gleichsam im Hintergrund ab. Im Vordergrund steht das Leben. Herr Jo, es klingt prima. Wie sieht's konkret aus?
Also ich muss jetzt einfach nochmal auf dieses Wohnküchenkonzept zurückkommen, weil das natürlich ein elementarer Pfeiler eigentlich ist. Wir haben eine Wohnküche, da sitzen die Menschen, da ist eine Präsenzkraft, die das Frühstück zubereitet, das Mittagessen zubereitet, Kaffee zubereitet, Abendessen zubereitet. Und dadurch haben sie natürlich pro Etage schon einen Ansprechpartner mehr für die Menschen. Und dann haben wir auch Menschen, die mithelfen. Das wird allerdings, muss ich jetzt sagen, auch immer ein bisschen weniger, weil die Pflegebedürftigkeit einfach zunimmt, mit der wir aufnehmen. Aber das ist schon so, die können sich beim Kartoffelschälen beteiligen oder ja. Und das ist eigentlich sowas, was, wo ich schon sage, das ist eigentlich so ein zentraler Aspekt. Also es ist irgendwie so, wie wenn sie morgens aufstehen und sie gehen in die Küche zu Hause und frühstücken da und trinken da ihren Kaffee und dann kriegen sie mit, wie gekocht wird. Das ist ein Aspekt, was wir haben. Und natürlich haben wir Aktivierungsmitarbeiter, die sich dann auch um die Menschen kümmern. Wir haben jetzt nicht nur den Pflegebereich, den wir absichern müssen, sondern wir haben auch diesen personalintensiven Hauswirtschaftsbereich, den wir auch absichern müssen. Und deswegen ist es einfach ein bisschen aufwendiger in der Steuerung, wie es vielleicht wäre, wenn man eine Zentralküche hätte.
Wie viele Leute, darf ich mir da vorstellen, sind also im Bereich dieser Wohnküche?
Das bewegt sich zwischen 18 und 12.
Was sagen denn Ihre Kunden, Ihre Bewohner, was sagen die dazu? Wie finden die das? Was kommen da für Rückmeldungen?
Ja, ich glaube, die finden das, also das, was ich höre von den Küchen, ist schon, dass die das toll finden, ja, dass da frisch gekocht wird und dass sie dabei sind. Und viele sagen, auch wenn sie bei uns ins Haus kommen, das höre ich immer mal wieder von Angehörigen, hier riecht es gar nicht nach Ruin, sondern hier riecht es nach Essen. Also ich glaube, die Bewohner sind mit dem Wohnküchenkonzept schon sehr zufrieden. Ja.
Sie wollen Ihre Bewohner jetzt ja auch nicht wie Kinder behandeln.
Ich muss jetzt sagen, wir haben ja auch einen Großteil unserer Bewohner, und gerade in der Villa Auguste leben ja auch viele Menschen mit Demenz. Und bei denen muss man das schon aushalten können. Es geht auch manchmal, dass sie sich ausziehen, manchmal bis auf die Unterhose, manchmal auch mehr, ja, weil sie jetzt irgendwie denken, es ist jetzt Zeit, sich auszuziehen, oder sie fühlen sich mit der Kleidung nicht wohl. Ich muss sagen, ich erlebe eigentlich bei den meisten Angehörigen da inzwischen ein großes Verständnis dafür. Das birgt ja auch Konflikte, weil, man stellen Sie sich mal vor, Sie haben eine Demenz und wissen sowieso nicht mehr, was mit Ihnen geschieht so richtig, und dann kommt alle paar Minuten jemand und zieht Ihnen das Hemd wieder richtig an. Man muss manchmal einfach in der Arbeit mit Menschen mit Demenzsituationen auch stehen lassen können. Und ich kann jetzt sagen, also von den Angehörigen habe ich da wirklich bisher wenig Probleme. Vielleicht 6, 7, 8 Jahre gab es ja zusätzliche Betreuungskräfte für Pflegeeinrichtungen, die mit einer Kurzschulung in die Einrichtung gekommen sind. Und als man das gemacht hat, war die Idee in der Diskussion, dass man gesagt hat, das Essen bei Menschen mit Demenz ist sehr aufwendig und sehr zeitintensiv. Und das kann man eigentlich mit den normalen Pflegeschlüsseln gar nicht mehr sicherstellen. Das war ja früher auch so, dass wenn jemand lange gegessen hat, lange fürs Essen gebraucht hat, war der Weg, eine Magensonde zu legen, um das Ganze abzumildern vom Zeitfaktor. Und das wollte man dann nicht mehr, und dann ist man auf die Idee mit diesen Betreuungskräften gekommen, eine gute Idee. Nur leider haben die Kostenträger dann gesagt, Nahrungsaufnahme ist in der Grundpflege mit abgegolten. Und dann durften wir diese Betreuungskräfte eigentlich nicht mehr zum Essen anreichen, einsetzen. Und kann das nur sagen, wir haben einen Bereich, da sind 12 Menschen, die essen zum Teil eine Stunde beim Mittagessen. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, ich müsste für 12 Menschen dann 12 Mitarbeiter auf einmal. Also bleibt mir die Wahl, entweder gegen diese Verordnung zu verstoßen oder halt Richtung Magensonde zu drängen. Und dann mache ich lieber das, dass ich gegen Verordnungen verstoße. Ja.
Zu wenig Personal, zu wenig Zeit, zu wenig Geld, dafür zu viel Regeln, zu viel Bürokratie, zu viel Dokumentation. Was ist so Ihr Lieblingsproblem?
Ja, ich glaube, das Herausstechende im Moment ist einfach die Personalnot. Ne? Das wird immer krasser. Und ich denke, das ist das Problem, was auch am dringendsten angegangen werden muss. In den anderen Ländern läuft es so, die legen ihre Pflegequalität fest, dann sagen sie, so und so viel Personal brauche ich für die Pflegequalität, für den Anspruch, den ich habe, und dann wird das Geld dafür bereitgestellt. Und in Deutschland läuft es so und so viel Geld habe ich, so und so viel Personal kriege ich dafür. Und die Diskussion über Pflegequalität, die läuft irgendwo in einer ganz anderen Abteilung. Es ist halt das Problem, dass die Pflegeversicherung, Sie müssen sich vorstellen, die ist eingeführt worden 1995. Das war im wirtschaftlichen Niedergang der Wiedervereinigungsjahre. Ja, es war kein Geld da. Man hat versucht, alles zum Nulltarif zu kriegen. Und zu dem Zeitpunkt war es ja vielleicht auch noch so, dass genug Pflegepersonal am Markt war, ja, was man requirieren konnte. Und insofern hat man einfach überhaupt nicht auf die Arbeitsbedingungen schauen müssen. Und so ist das Ganze entstanden. Ich spreche inzwischen auch nicht mehr von einem Notstand, ich spreche eigentlich von einer beginnenden Katastrophe, weil ich sehe im Moment nicht das Mittel oder den Weg, der uns jetzt wirklich da wieder auf eine vernünftige Bahn bringt. Ne?
Pflege ist ja seit den 90ern jetzt eigentlich auch ein Geschäft. Also es sind Gesundheitskonzerne, die sagen, wir wollen damit Geld verdienen. Wie groß ist das Problem Ihrer Einschätzung nach?
Ich plädiere eigentlich dafür. Ich finde den ganzen Wettbewerb über Geld in der Pflege ohnehin völlig falsch. Wir müssten eigentlich einen Wettbewerb über die Qualität haben, und den würden wir dann bekommen, wenn alle Anbieter das gleiche Geld bekommen würden. Das wäre eigentlich der richtige Weg. 85% der Pflegekräfte, manche sagen auch 90%, sind Frauen. Da ist es natürlich so, dass viele in den Beruf reingehen und auch viele wieder aus dem Beruf rausgehen. Das heißt, die Verweildauer im Beruf ist kurz. Das hängt mit Familienzeiten zusammen und auch einfach damit, dass für viele das Pflegegehalt ein Zuverdienergehalt ist. Auch ein Grund, warum es so viel Teilzeit gibt, ja, im Pflegebereich. Also ich denke, das ist ein großes Problem. Und das andere Problem ist einfach, dass Pflegekräfte dienend sein sollten, ihren Beruf vom Herzen her machen sollen. Und man kann es nicht mehr hören, ja, weil jeder, der einen Beruf macht, macht ihn hoffentlich mit dem Herzen, ja. Und wir machen das genauso mit dem Herzen wie andere, aber halt auch nicht mehr wie andere, sondern wir sind professioneller Dienstleister und haben eine Wahnsinnsverantwortung unter einem Wahnsinnsdruck. Und das muss einfach anständig refinanziert werden.
Also Pflegekräfte artikulieren sich selten, dann eher leise oder zaghaft.
Japan hat ja ein ähnliches Pflegeversicherungssystem eingeführt um die 2000er Jahre wie Deutschland. Die haben sich bei uns abgeguckt, sind aber in der Demografie 10 Jahre weiter. Das hat mich zutiefst schockiert. dass dort inzwischen in der Rechtsprechung der Pflegemord mildernde Umstände bekommt, weil die Zustände so absurd sind, unter denen die Menschen da leiden. Das soll uns eigentlich eine Warnung sein. Ich glaube tatsächlich, dass die Not in der Pflege inzwischen in der Politik ankommt. Ich glaube, es ist noch ein bisschen hilflos, wie jetzt da agiert wird, welche Maßnahmen man ergreift. Aber wissen Sie, wenn man jetzt so lange in der Pflege ist, da ist man ja schon froh, wenn man überhaupt Gehör findet. Ich bin zuversichtlich, dass sich was zum Guten ändern wird, denn ich sage es auch nochmal, das ist eigentlich alternativlos. Wir haben keine andere Chance, wir müssen uns bewegen.
Markus Jugostratzka, er betreibt zwei Pflegeheime, Altenlebeheime in Rentschen bei Offenburg. Er setzt sich für Veränderungen in der Pflege, beim Pflegepersonal und für die Gepflegten ein. Herr Jugost, danke Ihnen sehr und alles Gute für die Arbeit.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilleton im Radio.
Heute ist Mittwoch, der 31. Oktober, 0 Uhr, die Nachrichten. US-Präsident Trump hat in Pittsburgh die Synagoge besucht, in der ein Antisemit am Samstag 11 Menschen erschossen hat. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen besucht heute deutsche Soldaten, die in Norwegen am größten NATO-Manöver seit Ende des Kalten Krieges teilnehmen. Die CDU-Politikerin reist zunächst zum rund 140 Kilometer nördlich von Oslo gelegenen Truppenstandort Rena. Dort will sie auch den norwegischen Verteidigungsminister Bakke Jensen treffen. Am Nachmittag ist dann der Besuch eines deutschen Feldlagers in Nähe des Flughafens Oslo-Gardemøen geplant. Das NATO-Manöver Trident Juncture hat am Donnerstag begonnen und soll noch bis nächste Woche dauern. Insgesamt nehmen daran rund 50.000 Soldaten teil, darunter 10.000 Deutsche. Das waren die Nachrichten.
Deutschlandfunk Kultur. Feature.
Ich weiß, ich wollte mal in den Chor gehen und da haben die in der Chorpause über Menopause gesprochen. Und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt sofort diesen Chor verlassen.
Das gefährliche Alter, Wechseljahre.
Weil ich hatte ja so gesagt, Barbara kommt und will was über die Menopause. Und da hast du gesagt, ach Mann, dieser Mist, was soll ich dazu sagen? Ich habe dazu nichts zu sagen. Du kannst ja jetzt keine großen Geschichten erzählen, nee, dass man nee, dieses nee. Und jenes.
Von Barbara Eisenmann und vielen anderen.
Ich sage, gab es irgendwelche Anzeichen? Dann sagst du, nein, nichts, überhaupt nichts. Dann sag ich, dann haben wir keine Geschichte. Dann sagst du, nein, wir haben keine Geschichte. Ich habe dich gewarnt. So. Die Teile von mir, die funktionieren sehr gut. Ende.
Kinder kriegen, menopausieren, Krebs, ganz egal. Ständig wird man aufgefordert, was zu tun. So ein Kollektivzwang zur Vorsorge.
Damals sagte mir dieser Gynäkologe auch noch, nehmen Sie sie raus, ist ein Krebs weniger.
Von meiner Mutter hätte ich erzählen können. Von ihren lästigen Schweißausbrüchen und wie sie sich ins Bett verzog, um Jane Austen zu lesen. Und wir Kinder mussten ihr Tee bringen. Tagelang hielt sie uns in Atem mit ihren Wünschen.
Ja, ich war beim Hormonarzt, der erkannte mich dann wieder und sagte, Sie waren ja vor 15 Jahren schon mal hier. Und ich sage, ich war schon mal hier und ich erinnere mich überhaupt nicht. War ich total überrascht. Und dann sagte er gleich, ja, hätten Sie damals Hormone genommen, wie ich Ihnen das vorgeschlagen hätte, hätten Sie jetzt keine Osteoporose. Ach, sage ich, Hilfe. Also wenn Sie so reden, dass ich damals mit den Hormonen nicht genommen hätte und wenn Sie das jetzt direkt als Anfang wieder für ein neues Arztgespräch einbringen, dann gehe ich jetzt sofort. Und da war er etwas pikiert und dann haben wir uns auf eine Ebene geeinigt.
Wie war das bei dir mit der Menopause? Mutti, erzähl mal, da hast du mir noch nie was von erzählt.
Wie war das bei dir mit der Menopause, Mutti? Erzähl mal, da hast du mir noch nie was von erzählt.
Ja, da kann ich schon gar nicht viel erzählen, weil bei mir die Menopause an sich quasi im Vorbeigehen passiert ist. Das hat mal aufgehört und dann hat es nochmal angefangen und das war so vielleicht 3, 4, 5 Mal. Und dann war Ende. Und dann war nichts mehr. Mhm. Und ich habe keine Hitzewelle gehabt. Ich habe weiter nichts gehabt. Das
müssen wir unterbrechen. War so stark, das war so wasserhahnmäßig. Das Blut floss einfach nur raus. Das heißt, ich war total anämisch. Kriegte Herzrhythmusstörungen. Also ich fühlte mich wirklich wie 80. Und war dann, wegen dieser Arrhythmien, war ich dann bei einem Gynäkologen, einem Chefarzt in Berlin-Neukölln und hatte mit dem ein Beratungsgespräch. Und der sagte mehrere Sachen. Der sagte erstens, brauchen Sie Ihre Gebärmutter für Ihre Sexualität? Ich hatte keine Ahnung, was er damit meint. Ja, weiß ich nicht. Brauche ich meine Gebärmutter für meine Sexualität? Und dann sagte dieser Mann, also immerhin Chefarzt, sagte, ja, es gibt Frauen, die brauchen ihre Gebärmutter für ihre Sexualität. Wenn ich mich an früher erinnere, wenn sie auf mir geritten sind, haben sie gequietscht vor Freude. Gut, also ich bin dann nicht mehr zu diesem Gynäkologen gegangen. Und der hatte allerdings auch gesagt, ich kann Ihnen genau sagen, was passiert. Sie werden jetzt 2 Jahre zwischen Tachykardie, also Herzrhythmusstörungen, und Eisentabletten hin und her schwanken und dann kommen sie wieder und lassen sie sich rausnehmen.
Wolltest du nicht eigentlich mich interviewen?
Hören Sie mal, ich bin jetzt in der Zeit. Was kann ich machen?
Hast du überhaupt mal Hormone genommen?
Ich habe mal ganz kurz, da war ich so ein bisschen im Tief, da hat man mir sowas, und dann habe ich das direkt wieder gelassen, weil man mir davon abgeraten hat.
Wie im Tief?
Ja, man hat ja schon mal ein Tief, dass man eine Zeit lang nicht so gut drauf ist und so. Und dann habe ich das meinem Arzt erzählt und da sagt er, bauen wir sie wieder auf.
Hat irgendjemand jemals vorgeschlagen, Männern lebenslang eine Dosis Testosteron zu verabreichen, damit sie männlich bleiben?
Why is the aging process perceived?
Wo es doch die Männer sind, die später im Leben die größeren Schwierigkeiten im Bett haben. Und trotzdem erhalten sie für sich selbst noch lange den Mythos und die Maskerade potenter Männlichkeit, während man über Frauen denkt, dass sie dicht gemacht hätten.
Alle Leute sagen, ich hätte Osteoporose. Und ich meine, mach ja sein, also ich glaube schon. Aber wenn ich denke, was ich für Sachen gemacht habe, wo längst meine Knochen hätten gebrochen sein müssen, was nicht passiert ist. Und die anderen Leute, die fallen mal eben in eine Küche oder wo auch immer und brechen sich die Knochen. Also ich möchte nur das wissen.
Wenn mir der Mediziner sagt, dass das Ausbleiben meines Blutes ein 5% Risiko für Knochenbrüche im Alter bedeutet, sagt er nichts anderes, als dass ich 100-mal menopausieren muss, um beim Fallen 5-mal mit gebrochenen Haxen dazulegen.
Tante Mila war klein und dünn und fror immer in Süditalien. Sie fror immer. Und die hatte nie einen Mann gehabt. Und die wollte dauernd über Klimakterium reden. Und dann saß also diese wunderbare, kleine, dünne, alte Jungfer da. Also ich habe die als alte Jungfer wahrgenommen, aber die war wahrscheinlich 50. Und redete über ihre Brüste und ihre Schmerzen und das Ziehen im Rücken und das Schwitzen. Und die hatte sonst nie über Frausein geredet. Das war wie, als ob die da explodiert wäre und jetzt in diesem Klimakterium endlich Weiblichkeit gespürt hat. Das war Tante Mila.
Rückblickend zeigt sich, dass das Modell Wechseljahre-Risiko nach 30 Jahren nicht überholt ist, sondern auch, dass in seinem Schatten die älter werdenden Frauen andere geworden sind. Selbstbewusste und auch verängstigte Konsumentinnen und beratungsbedürftige Selbstmanagerinnen. Hier liegt die Aporie, die unser Thema war. Eine Kollegin prognostizierte Erschreckendes für die nächsten Jahre. Ähnlich wie in den 1970er Jahren, als die Verschreibungen von Hormonen wegen des Krebsrisikos kurzfristig abknickten, dann aber noch höher stiegen als vorher, befürchtet sie ein erneutes Ansteigen des menopausalen Drogenkonsums.
Ich versuche herauszufinden, wann meine Hitzewallungen kommen.
Barbara Eisenmann. Produktion Deutschlandradio Kultur 2014.